Der Titel der heutigen Splitpredigt ist die Ewigkeitsklausel. Die Ewigkeitsklausel. Es war für mich sehr interessant und vor allem auch sehr überraschend, als ich darauf gestoßen bin, dass das deutsche Grundgesetz in einer Ewigkeitsklausel verankert ist. Was besagt diese Ewigkeitsklausel? Welche Auswirkung hat diese Ewigkeitsklausel im deutschen Grundgesetz zunächst? Und wie sieht Gott eine Ewigkeitsklausel in seinem Gesetz? Es ist wahrhaftig sehr interessant und es gibt auch hierzu schon vieles zu sagen. Aber ich möchte auch hier wieder nur auf die wichtigsten Bestandteile eingehen, um aufmerksam zu machen, wie diese Klausel im Grundgesetz seine Wirkung hat. Zunächst setzen wir als erstes an, was bedeutet Ewigkeitsklausel und was besagt sie überhaupt? Ich habe im Internet herausgefunden, die Ewigkeitsklausel oder Ewigkeitsgarantie, auch Ewigkeitsentscheidung, ist in Deutschland eine Regelung in Artikel 19 Absatz 3 des Grundgesetzes, die eine Bestandsgarantie für verfassungspolitische Grundsatzentscheidungen enthält. Und zweitens, welche Auswirkungen hat diese Ewigkeitsklausel im deutschen Grundgesetz? Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz lautet: Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder und grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder in den Artikel 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Also kurz gesagt, eine Änderung dieses Grundgesetzes in den Artikeln 1 und Artikel 20 ist unzulässig. Aber was sagt Artikel 1 und Artikel 20 um diese Ewigkeitsklausel, um der es geht? Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Artikel 1 heißt es: Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Artikel 20. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen durch die besonderen Organe und Gesetzgebung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt, also durch die Wahlen, durch unsere Politiker, die das so schön tun. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an das Gesetz und Recht gebunden. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnungen zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Interessant. Aber was fällt uns dabei auf? Ich wurde aufgrund dieser Ewigkeitsgarantie und ihrer Bestimmung neugierig und wollte mal mehr darüber wissen. Und auf der Suche nach mehr Informationen habe ich Folgendes in juraonline.de unter der Rubrik "Worauf bezieht sich die Ewigkeitsklausel im Grundgesetz?" Folgendes gefunden. Ich lese hier wieder nur die interessantesten Abschnitte. Darin steht, worum geht es? Gemeint ist damit, dass einige Bestimmungen, die im Grundgesetz festgelegt sind, niemals aufgehoben werden können. Sie sind ewig, was in diesem Sinne bedeutet, dass sie so lange wirksam sind, wie das Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland gilt. Die Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus bewegenden Parlamentarischen Rat dazu, der demokratischen Grundordnung mit Artikel 79.3 im Grundgesetz, Artikel 20 Grundgesetz und Artikel 1 im Grundgesetz und gewissen Bestandsschutz zu verleihen. Ein Missbrauch der Verfassung sollte für die Zukunft unmöglich gemacht werden. Mithilfe des Grundgedankens einer wehrhaften Demokratie sollte der Kern der Verfassung sowie das darin festgelegte politische System aktiv vor Umwälzung bewahrt werden. Im Vordergrund steht also der Schutz der freiheitlichen, der demokratischen Grundordnung. Durch mehrere im Grundgesetz verankerte Prinzipien wird eine aktive Verteidigung der Demokratie durch rechtsstaatliche Mittel ermöglicht. Eines dieser Prinzipien steht in der sogenannten Ewigkeitsklausel in Artikel 79.3 Grundgesetz, also dass eine Änderung dieses Grundgesetzes in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze unzulässig ist. Das Demokratieprinzip und die wichtigsten Ausprägungen. Über die Ewigkeitsgarantie in Artikel 79.3 Grundgesetz ist das politische System also an Grundwerte gebunden und zur Verteidigung dieser Verbindung ausgestattet. Die Grundprinzipien der Verfassung kann das Parlament auch bei Zweidrittelmehrheit nicht abschaffen. Wer sich also über die Grenzen des Artikel 79, dieser Ewigkeitsklausel, hinwegsetzen möchte, der muss einen Verfassungsumsturz herbeiführen. Die Ewigkeitsklausel richtet sich aber nicht nur an potenzielle Verfassungsgegner, sondern auch an den möglicherweise irrenden Gesetzgeber. So entfaltet sich der Schutz sowohl gegenüber Angriffen von außen als auch bei Übergriffen seitens der Staatsorgane. Damit bildet die Ewigkeitsgarantie das Konzeptteil der wehrhaften Demokratie, eine wichtige Ergänzung zu solchen staatsschützenden Bestimmungen, die sich nur gegen Gefährdungen von außen richten. Das soweit zum Thema Ewigkeitsgarantie im deutschen Grundgesetz. Wie wichtig ist das für uns, dass man diese Ewigkeitsgarantie hat und welche Priorität hat diese Ewigkeitsgarantie für uns persönlich als Mitglieder der Kirche? Diese genannte Ewigkeitsgarantie aus dem deutschen Grundgesetz ist letztendlich ohnehin nichts wert. Denn es heißt unter anderem, eine Zweidrittelmehrheit des Parlamentes, und jetzt kommt dann auch was dazu, also das Parlament kann es nicht tun, aber eine Zweidrittelmehrheit des Parlamentes und des Bundesrates zusammen könnten diese Ewigkeitsklausel verwerfen und Artikel 1 und 20 somit ändern. Soviel zum Thema Ewigkeitsgarantie. Was bleibt, das bleibt. Was tun wir dann, wenn zum Beispiel die Zeit kommt und die wird kommen, die Würde des Menschen nichts mehr wert ist, weil wir andersgläubig sind? Versuchen wir dann vor Gerichten unser Recht der untastbaren Würde des Menschen zu kämpfen, dagegen anzugehen? Wollen wir uns spätestens dann für politische Wahlen interessieren, um gewisse Änderungen vielleicht herbeizuführen? Indem man auf Wahlen geht und denkt, oh, der macht es ja noch besser. Die Frage, die man sich stellen muss, was ist für uns wichtig? Was ist wirklich unsere Priorität? Was sagt uns Paulus in Philipper 3, die Verse 13 bis 21? Und ich glaube, ich muss hier ein bisschen abkürzen, weil der Herr Sperzel mir ein bisschen Zeit genommen hat. Ich fange an mit Vers 18, ich lasse jetzt mal ein bisschen was aus. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Die Menschen, Politiker vor allem, sind irdisch gesinnt. Er sagt aber in Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Unser Recht ist im Himmelreich. Lesen wir auch Kolosser 3, Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Oder so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, also unser Bürgerrecht, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Auch Titus 2, gehen wir gemeinsam zu Titus 2 und lesen die Verse 11 bis 14. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöse von unserer Ungerechtigkeit und reinigt sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Paulus sagt uns vor allem, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, bei Gott, dem Vater und Jesus Christus. Aber wie sieht es aus mit einer Ewigkeitsklausel oder besser einer Ewigkeitsgarantie von, die in Gottes Gesetzen sind? Hat Gott tatsächlich seine Gesetze oder die 10 Gebote abgeschafft, für nichtig erklärt, wie es manche ansehen wollen? Haben die 10 Gebote noch ihre Gültigkeit oder hat Gott sie ändern lassen? Wurden zum Beispiel die Speisegesetze geändert oder gar gänzlich verworfen? Hat Gott jemals seine Ewigkeitsgarantie in den 10 Geboten gebrochen? Wir müssen verstehen, dass die 10 Gebote ein geistliches Grundgesetz ist, wie es auch Paulus erklärt. Es gibt einige Verse in der Bibel, bei denen viele behaupten, dass dies oder das eine, das andere, der Beweis wäre dafür, dass die Gesetze geändert wurden. Es wurde einiges abgeschafft und die katholische Kirche hat sich dazu angemaßt, zu meinen, sie hätten die Autorität bekommen. Aber entspricht das auch so in der Bibel? Was ist also mit den 10 Geboten, dem Grundgesetz Gottes und seiner Ewigkeitsgarantie geworden? Sind diese von Gott ungültig erklärt worden? Was sagt Salomo in Sprüche 30? Schauen wir gemeinsam Sprüche 30 und lesen die Verse 5 bis 6. Alle Worte Gottes sind durchläutert. Er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, dass er dich nicht zur Rechenschaft ziehe und du als Lügner dastehst. Aber auf 5. Mose 4 5. Mose 4 und Vers 2 sagt Gott, ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Schauen wir auch 5. Mose 13 5. Mose 13 und Vers 1. Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. Schauen wir aber auch die Aussagen von Jesus Christus an. Im Neuen Testament. Nicht, dass es heißt, ja, das steht ja alles nur im Alten Testament. Lassen wir Christus sprechen in Matthäus 5 und die Verse 17 bis 20. Viele kennen die Stelle, die ist sehr, sehr bekannt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aus dem Alten Testament aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, also zu tun, es festzuhalten. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, Himmel und Erde ist noch nicht vergangen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst, so wie es die katholische Kirche getan hat, und lehrt die Leute so schwachsinnig, der wird der Kleinste heißen im Himmel, im Himmelreich, weil er nicht in das Reich Gottes Eingang finden wird. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Aber lesen wir auch Offenbarung 22. Offenbarung 22 und die Verse 18 Ich bezeuge euch allen, die da hören, die Worte der Weissagung, die in diesem Buch stehen. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Das fünfte Gebot: Du sollst nicht töten. Johannes sagt in 1. Johannes, schauen wir es uns gemeinsam an, 1. Johannes 3, und Vers 15 sagt, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Die katholische Kirche hingegen war schon immer ein Teil der Kriegsgesellschaft. Denken wir nur mal an die Kreuzritterzüge. Diese Kreuzzüge waren von der lateinischen römischen Kirche sanktionierte, strategisch, religiös und wirtschaftlich motivierte Kriege zwischen 1095 und 1099 und in dem 13. Jahrhundert. Heute wird unter bestimmten Umständen sogar von der katholischen Kirche ein Krieg befürwortet, um Frieden zu schaffen. Der Sabbat wurde von der katholischen Kirche aus diesem Buch der Bibel entfernt. Aber nicht dem genug. Es wurde damit auch der siebte Tag von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang aus dem ersten Tag auf den ersten Tag der Woche geschoben, also auf den Sonntag. Somit wurde auch die Beendigung eines Tages zum Sonnenuntergang auf eine Zeitspanne von 0 Uhr in Mitternacht gesetzt. Macht alles keinen Sinn. Aber Gott hat das auch vorausgesehen, was in der Zukunft mit seinen Geboten passieren wird. Und er hat auch die Menschheit gewarnt und warnt sie auch heute noch, weil alles, was kommen muss noch, das ist noch nicht geschehen. Jesaja 24, Vers 5, hören wir uns diese Warnung an, was Gott dazu sagt. Und ich lese es aus der Hoffnung für alle. Ich beginne mit Vers 4, Jesaja 24. Die Erde vergeht und verdorrt, die ganze Welt zerfällt, auch ihre Machthaber gehen zugrunde. Vers 5. Die Menschen haben die Erde entweiht, denn sie haben Gottes Gebote und Ordnungen missachtet und so den Bund gebrochen, den er damals für alle Zeiten, also für ewig, mit ihnen geschlossen hat. Das war mit ein Grund, dass Gott sagte, man solle nichts hinzutun oder nichts davon tun. Weil er wusste, was die Menschen so tun. Im 2. Mose 12 sagt uns, dass wir das Passa und die 7 Tage der ungesäuerten Brote einhalten sollen bzw. müssen. 2. Mose 12, Vers 24. Nichts davon ist aufgehoben, aber die katholische Kirche hält das Abendmahl jeden Sonntag, was von Gott nicht gewollt ist. 2. Mose 12, 24. Darum so halte diese Ordnung für dich und deine Nachkommen ewiglich. Ewiglich. Und es wird nur einmal im Jahr gehalten und nicht, wie es die katholische Kirche tut, jeden Sonntag. Aber die Menschheit ist in ihrem Tun nicht besonders beständig. Und wenn es um Machtbesessenheit geht, waren sie schon immer künstlerisch veranlagt. Schauen wir Jeremia 10. Jeremia 10, ich glaube, ich habe heute die kürzere Variante der Splitpredigt. Und lesen wir Vers 14 bis 15. Alle Menschen aber sind Toren mit ihrer Kunst. Und alle Goldschmiede stehen beschämt da mit ihren Bildern. Denn ihre Götzen sind Trug und haben kein Leben. Sie sind nichts. Ein Spottgebilde. Sie müssen zugrunde gehen, wenn sie heimgesucht werden. Aber so ist der nicht, der Jakob Reichtum ist, sondern er ist, der alles geschaffen hat und Israel ist sein Erbteil. Er heißt Gott Zebaoth. Aber auch 1. Korinther 1. 1. Korinther 1, die Verse beginnen mit Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, er zitiert Jesaja 29, 14, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind nun die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen der Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigten den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache und was schwach ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus, der uns vor Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heilung und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht in Jeremia, wer sich rühme, sich des Herrn. Diesem Treiben in dieser Welt wird bald ein Ende gemacht. Und Gott wird die Seinen, wie es gerade Paulus erklärt, die er mit seinem Blut so teuer erkauft hat, zu sich aufnehmen, wenn Christus wieder auf diese Erde zurückkommt. Und Christus hat in diesem Buch die Menschheit gewarnt. Er wird das Millennium einleiten und uns für ewig zu sich nehmen, um seine Gerechtigkeit auszuüben. So ist Gottes Gerechtigkeit eine Gerechtigkeit in Ewigkeit. Schauen wir es uns an in Psalm 119. Psalm 119 und zunächst Vers 142. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit. Dazu braucht es keine Ewigkeitsklausel. Es ist eine ewige Gerechtigkeit. Auch 144, deine Mahnungen sind gerecht in Ewigkeit. Wir haben es heute gehört, in der Erziehung Gottes zu bleiben. Es ist eine gerechte Erziehung. Lesen wir auch Prediger 3. Prediger 3, die Verse 9 bis 14. Man mühe sich ab, wie man will. So hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Und ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Nicht mal schnell, mal kurz, mal hoch, mal runter, wie die Fahne im Wind. Nein, es besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun, weil Gott, für Gott gilt das noch. Ob das andere ändern oder nicht. Es ist Beständigkeit. Aber schauen wir, Gott bietet einem jeden das ewige Leben an. Und wir, die wir in Christus nachfolgen, heute seinen Willen tun, wird er das ewige Leben geben. Er wird es uns schenken. Gehen wir gemeinsam zu Matthäus 19 und lesen die Verse 27 bis 29. Da fing Petrus an und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, bei der ersten Auferstehung, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israel. Sie gehen in das ewige Leben ein. Matthäus 25 und Vers 46. Matthäus 25 und Vers 46. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Johannes 5. Gehen wir weiter zu Johannes 5 und lesen die Verse 28 bis 30. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimmen hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, die ewige Gerechtigkeit. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Christus sitzt auf dem Richterstuhl, aber er wird so richten, wie es vom Vater ausgeht. Nicht Gott der Vater wird richten, sondern Christus wird dieses Gericht ausführen. Lesen wir es in Vers 20. Gleiches Kapitel, Vers 20. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Vers 19. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn, weil sie eine Einheit sind. Aber richten wird Jesus Christus, nicht Gott der Vater. Johannes 6 und Vers 54. Er geht auf das Passa ein. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Aber auch Johannes 12, was Gott verspricht für die Ewigkeit, das ist die Ewigkeit. Johannes 12, Vers 37. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Damit erfüllt würde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte: Herr, wer glaubt unseren Predigten? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesagt: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich ihnen helfe. Das hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn. Aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden, denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Jesus aber rief: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bezeugt sie nicht, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Schauen wir auch Matthäus 22. Matthäus 22. Gehen zu Verse 37 bis 40. Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Was für ewig ist. Es ist wichtig für uns alle zu verstehen, dass es nur eine Ewigkeit in allem gibt. Nur eins ist wirklich ewig. Und diese Ewigkeit kommt von Gott. Unser Bürgerrecht ist bei Gott im Himmel und Jesus Christus. Und Christus wird uns darin auch bewahren, wenn wir seiner Gerechtigkeit wahrhaftig folgen. Gehen wir zum Schluss zu Judas 20, es hat ja nur ein Kapitel, Judas 20 und 21. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Das ist ewig, nicht unser Grundgesetz, unser deutsches.